Ja, ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, das vielleicht auf dem ersten Blick etwas theoretisch wirkt, aber es gar nicht ist. Und ich möchte gerne anfangen mit einer mathematischen Gleichung, die richtig ist. Und zwar 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Es sind ja keine Erstklässler hier, von daher brauchen wir da keine Sorgen haben. Theologisch ist das absolut richtig. Wir haben einen dreieinen Gott und von daher ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Das ist etwas Sagenhaftes. Trinität als Gleichung scheint vielleicht unlogisch zu sein und wenn man sich über Trinität unterhält, dann wirkt das manchmal auch unlogisch, aber da steckt eine ganz tiefe Wahrheit da drin. Und ich glaube, dass wir diese Wahrheit tatsächlich auch entdecken können. Dass das nicht nur etwas ganz Theoretisches ist, sondern etwas, das wirklich für mein Leben ganz wichtig ist. Bei dem Verstehen von Trinität ist es tatsächlich so, dass wir dabei an unsere Grenzen kommen. Aber weißt du was, das sollte dich nicht weiter verwundern, denn wir beschäftigen uns ja mit Gott, mit seinem Wesen. Und wenn jemand meint, ich hätte alles verstanden und ich kann alles bis in die letzte Tiefe erklären, dann würde ich eher etwas vorsichtig werden. Es ist tatsächlich so, dass die Trinität etwas Geheimnisvolles ist, weil es mit Gott zu tun hat. Und wenn jemand meint, er könnte Gott bis ins Letzte erklären, dann müsste er selber Gott sein. Und das glaube ich nicht. Von daher ist Gott Gott und er stellt sich Mose zum Beispiel so vor: Ich werde sein, der ich sein werde. 2. Mose 3, Vers 14. Oder in den 10 Geboten, da heißt es dann in 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Macht überhaupt kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Dieses erste Gebot finde ich total spannend, denn da geht es darum, du sollst dir kein Abbild anfertigen. Wir denken vielleicht direkt drauf, darf ich überhaupt den Jesusfilm gucken? Ja, darfst du. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir in unseren Gedanken nicht festgefahren sind, so fest liegen, dass Gott da gar nicht mehr wirken kann. Gott ist souverän, er hält sich an seinem Wort. Sein Wort können wir aber an unterschiedlichen Punkten auch unterschiedlich interpretieren. Aber Gott ist derjenige, der wirkt durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben, der dich berührt, der dich bewegt. Und den wir durchaus sehr gut verstehen können, was er von uns möchte, von unserem Leben. Und das ist damit gemeint, du sollst dir kein Bild machen, dass du jetzt einfach festgelegt bist und sagst, nein, so ist es und so muss es sein und auf keinen Fall anders. In vielen, in Hauptpunkten, da ist es so, aber ansonsten gibt es da auch theologisch einen großen Spielraum. Weil Gott Gott ist, Gott sprengt unsere Vorstellungskraft von ihm. Und heute geht es in der Predigt um die Trinität, um der Dreieinigkeit, um der Dreifaltigkeit in unserem Glauben. Wir glauben ja in unserem christlichen Glauben an einen dreieinen Gott, obwohl wir manchmal solche Probleme haben, das auch wirklich zu erklären. Und heute erfahrt ihr keine ausführliche Bibelarbeit, sondern ich möchte dir heute gerne darlegen, wieso die Dreieinigkeit so wichtig ist und dir so viel geben kann für dein Leben. Und wenn mir das am Ende gelingt, dann bin ich froh. Vielleicht denkst du ja auch schon die ganze Zeit, was habe ich eigentlich von der Dreieinigkeit? Ja, schön, dass wir die haben. Es geht eben nicht nur um Lehrmeinungen, sondern es geht hier tatsächlich um dein Leben. Was hat das mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, wenn wir uns mit Trinität beschäftigen, dann ist es tatsächlich so, dass du innerlich reicher werden kannst. Du kannst reicher werden, wenn du dich mit diesem Thema Trinität beschäftigst und dieses Thema einfach mal umkreist. Und umkreisen ist hier in diesem Zusammenhang genau der richtige Begriff und genau wie wir das richtig verstehen können, denn wir werden es nie bis in der letzten Tiefe ergründen und begreifen, aber wir können eine ganze Menge verstehen. Denn es wird immer etwas im Verborgenen bleiben, denn die Trinität ist, wie bereits gesagt, das Wesen Gottes. Und obwohl wir Gott verstehen und begreifen können, bleibt er souverän. Demut ist ja an dieser Stelle tatsächlich von uns gefragt. Andernfalls maßen wir uns da tatsächlich etwas an. Ich glaube, dass ihr alle irgendwie ein bisschen die Trinität erklären könnt. Vielleicht habt ihr das mal erlebt auf eurem Taufkurs oder vielleicht in einem Glaubenskurs. Vielleicht habt ihr das dann so von dieser Kuchengabel gehört. Ne? Eine Kuchengabel hat 3 Zinken, aber ein Griff nur und es gehört zusammen. Ne? Mit diesen 3 Zinken alleine kannst du nichts anfangen und mit dem Griff auch nicht. Oder dieser Vergleich, den ich auch ganz gut finde, das sind diese 3 unterschiedlichen Aggregatzustände von Wasser. Wasser kann ja flüssig auftauchen, in fester Form, in Eisform, aber auch in dampfförmiger Form. Es bleibt aber immer Wasser, es bleibt immer die chemische Formel H2O. Oder wenn du schon mal alte Kirchen besichtigt hast, dann hast du irgendwo vielleicht schon mal so ein Dreieck gesehen. Manchmal ist da auch so ein Auge da irgendwie noch damit drin, so ein altes Symbol für die Dreieinigkeit. Aber bei genauerem Betrachten werden wir in Staunen kommen, dass all diese Bilder eigentlich da immer nur an der Oberfläche kratzen. Wir beschäftigen uns nämlich hier mit einem Gott, der die vollkommene Gemeinschaft abbildet in 3 Wesen. Und das ist so eine Art Kreistanz der Liebe, der auf dich wartet, wenn du bereit bist, da einzutauchen. Heute ist das so etwas wie ein Appetithäppchen zu diesem Thema, ein Einstieg. Und wenn du möchtest, kannst du da zu Hause gerne weiter drüber nachdenken. Trinität ist so ein großes Thema und dabei kommt dieses Thema in der Bibel überhaupt nicht vor als Wort. Auch gibt es innerhalb der Bibel keine klare und absolut schlüssige Lehre der Trinität. Allerdings würden die meisten die Trinität trotzdem nicht anzweifeln. Und das nämlich auch zu Recht, denn die Bibel kennt zahlreiche sogenannte trinitarische Hinweise. Zum Beispiel 2. Korinther 13, Vers 13. So fangen ganz viele Gottesdienste an oder enden ganz viele Gottesdienste. Vermutlich war das ein Segensgruß der frühen ersten christlichen Gemeinschaften. Und dann hat man angefangen oder den Gottesdienst beendet, indem man gesagt hat, die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei bei euch. Aber auch in das apostolische Glaubensbekenntnis, das in der Form, wie wir es ja heute kennen, bereits im 5. Jahrhundert nach Christus entstanden ist, haben wir 3 Artikel. 3 Artikel, die auf die Dreieinigkeit hinweisen. Und wahrscheinlich war das sogar eine ganz alte Taufformel mal gewesen. Und da heißt es dann im 1. Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, dass es dort um den Gott, dem Vater, dem Schöpfer geht. Und in dem 2. Artikel, da geht es dann um Jesus Christus, den Sohn und Weltenrichter. Und im 3. Artikel geht es dann um den Heiligen Geist, der besonders in der Gemeinschaft und in der Kirche und natürlich in der Gemeinde am Wirken ist. In unserer Gemeinde singen wir öfters das Lied, und das haben wir ja hier gerade auch gemacht, das glaube ich. Und dieses Lied ist ja auch so etwas wie ein Umschreibung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Trinität ist gegenwärtig. Und doch, glaube ich, haben wir da auch unsere berechtigten Fragen zu. Und deswegen möchte ich mit euch gerne in einem Bibeltext eintauchen aus dem Alten Testament. Und vielleicht fragst du dich, was hat denn dieser Text mit Trinität zu tun? Dieser Text ist spannend, lass dich einmal mitnehmen. Er steht in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 8. Und dort heißt es, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich 3 Männer stehen. Sofort sprang er auf. warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer, tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm 3 Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Flanenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Dieser Bericht gibt uns tatsächlich eine Menge zu kauen. Die Szene beginnt damit, dass der Herr Abraham erscheint, Vers 1. Aber die sichtbare Gestalt erscheint dann als 3 Männer, in Vers 2. Diese 3 Gestalten werden oft als Engel betrachtet, vielleicht auch noch als etwas mehr, etwas anderes, aber Abraham muss intuitiv hier mehr verstanden haben. Er wirft sich vor ihnen nieder. Das tat man nur bei ganz hochgestellten Persönlichkeiten. Dort warf man sich sozusagen auf den Boden. Abraham hatte mehr verstanden, wie der Text uns auf den ersten Blick sagen vermag. Er möchte sie zum Essen einladen und bittet sie, bei ihm Gast zu sein. Er selbst nimmt nicht an diesem Festmahl teil, sondern beobachtet und bedient sie unter dem Baum. Vers 8. Ein Platz am Tisch Gottes ist so hier noch nicht vorstellbar. Es scheint tatsächlich so, als würde Abraham und auch Sarah den Höchsten in der physischen Anwesenheit der 3 sehen. Und ihre erste instinktive Reaktion ist eine Einladung und Gastfreundschaft. Sie schaffen einen Ort, an dem die 3 essen und trinken können, wo sie einfach willkommen sind. Hier ist es der Mensch, der Gott nährt. Und das wird sich tatsächlich im Laufe der Bibel noch ändern. Zu diesem Bibeltext gibt es auch ein Bild. Und dieses Bild heißt die Gastfreundschaft des Abrahams oder auch einfach die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit genannt. Dieses Bild hat der russische Maler Andrei Rublev im 15. Jahrhundert gemalt. Und dieses Bild kannst du dir heute immer noch live in Moskau in der Tretjajow-Galerie anschauen. Zu diesem Bild gibt es auch eine Geschichte. Ein Künstler, der dieses Bild betrachtet hat, soll beim bloßen Anblick dieses Bildes zum Nachfolger Jesu geworden sein. Also, ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du am Zweifeln bist oder ein Suchender bist oder vom Glauben gar nichts wissen willst, keine Ahnung, sei vorsichtig. Als er das Bild dann gesehen hat, soll er ausgerufen haben, wenn dies das Wesen Gottes ist, dann bin ich ein Glaubender. Ich möchte euch das Bild gerne zeigen. 3 Grundfarben, die die Facetten des einen illustrieren, die in den 3 Gestalt enthalten ist. Die erste Farbe, diese Grundfarbe, ist Gold. Gold steht hier in diesem Bild für den Vater. Es symbolisiert Vollkommenheit, Fülle, Ganzheitlichkeit. Die andere Person ist mehr blau gemalt, steht für den Menschensohn, Gott, der in Jesus Christus die Welt und die Menschlichkeit annimmt. Mit seinen ausgestreckten zwei Fingern sagt er uns, dass er Geist und Materie, also Göttlichkeit und Menschlichkeit in sich vereint hat, Jesus. Und dann gibt es die Farbe Grün. Grün steht für die Fruchtbarkeit, für die Metamorphose, die umwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, steht für göttliche Lebendigkeit. Der eine Gott in dreifacher Gestalt isst und trinkt in unendlicher Gastfreundschaft. Mit reiner Freude mit und aneinander. Ihre Gesichter sind ja auch ähnlich, man könnte sie leicht verwechseln. Wenn wir die Darstellung Gottes, die Dreifaltigkeit ernst nehmen, können wir sagen, am Anfang war Beziehung. Beziehung ist hier etwas ganz Wesentliches. Die Blicke, die zwischen den Dreien hin und her gehen, der tiefe Respekt, mit dem sie aus einer gemeinsamen Schüssel essen, und achtet mal auf die Hand des Heiligen Geistes, also der so mehr grün dargestellt ist, die auf den freien vierten Platz am Tisch deutet, mit so einer Hand so an der Seite. Es scheint, als würde der Heilige Geist jemanden einladen, einen Platz anbieten und Raum schaffen. Wenn es tatsächlich so ist, für wen wäre hier in diesem Bild noch Platz? Das Bild finde ich in der dargestellten Gemeinschaft wirklich großartig. Aber etwas fehlt. An diesem Bild fehlt etwas, oder? Die drei sitzen um einen Tisch und wenn man von vorne auf den Tisch schaut, scheint da ein kleines rechteckiges Loch zu sein, ein kleines Fenster vielleicht. Mit dem Pfeil könnt ihr das erkennen. Man kann es leicht übersehen. Kunsthistoriker sagen, dass es an dieser Stelle einmal Klebstoff gab. Klebstoff, der darauf hindeutet, dass da etwas mal festgeklebt war. Und die Kunsthistoriker gehen davon aus, dass an dieser Stelle mal ein Spiegel klebte. Ein Spiegel. Das war damals im 15. Jahrhundert eine Sensation. Vielleicht eine Anmaßung, eine Frechheit ohnegleichen. Und immerhin gibt es diesen Spiegel dort auch nicht mehr. Irgendwie einer hat es wohl nicht ausgehalten. Der hat diesen Spiegel wieder abgemacht. Kannst du dir vorstellen, was dieser Spiegel eigentlich bedeutet? Es ist absolut erstaunlich. An diesem Tisch soll damit verdeutlicht werden, ist Platz für eine vierte Person. Für den Betrachter. Für dich. Aus der Trinität wird hier eine Quadrinität. Es ist eine der wichtigsten Entdeckungen des Christentums überhaupt. Oder andersherum, dass uns etwas in den Jahrhunderten des christlichen Daseins tatsächlich auch etwas verloren gegangen. Gott ist kein Ferner, kein statischer Weltenherrscher, sondern einer, der sich dynamische Beziehungen wünscht, sich nach Beziehungen tatsächlich sehnt. Gott ist der Heilige, der im dynamischen, liebevollen Wechselspiel der drei verkörpert wird. Gott an sich ist auf diesem Bild nicht zu sehen, sondern sein Wesen. Meine große Hoffnung wäre, dass du dich in dem Spiegel der göttlichen Gemeinschaft blicken lässt. Mit einem Platz am Tisch. Das stell dir mal vor. Mit einem Platz, den Abraham damals nicht hatte, er sich nicht traute. Lass dieses Bild einmal an dich ran. Lass dieses Bild einfach mal auf dich wirken, dass dieser Tisch nicht nur für drei reserviert ist und dass die Tafel nicht geschlossen ist. In Vers 3 sagt Abraham: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh hier nicht vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Und was sagen diese Männer in Vers 5? Es ist gut, sagten die Männer. Tu, was du vorhast. Wir alle sind eingeladen. Das ist der Platz, den Gott für dich freihält. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben und das ist Plan A, nicht Plan B. Gott hatte ganz am Anfang die Urgüte, den Ursegen gehabt zu den Menschen. Erst dann kommt in Kapitel 3 die Ursünde. Aus diesem Grund kann auch der Mensch Gutes, Wahrheit und Schönes an sich haben, bis heute. Die Erlösung durch Jesus ist nicht der Notfallplan, irgendwie hinterhergeschoben worden, sondern war Gottes Absicht tatsächlich von Anfang an. Im Neuen Testament ist es Jesus selbst, der uns, die nach seinem Bild geschaffen sind, zum Abendmahl hin einlädt und das wegnimmt, was uns trennt von Gott. Er nimmt weg, was in dieser Beziehung, die von Anfang an gedacht ist, nicht zielführend ist. Und das nennen wir Sünde. Das, wo wir Gott nicht gefallen, da, wo wir getrennt sind von ihm. Wisst ihr, als ich zum Glauben kam, als junger Mann, da war die größte Sünde, die mir bekannt geworden ist, so im Nachhinein, nicht irgendwie ein unmoralisches Fehlverhalten, sondern dass es tatsächlich in meinem Leben Phasen gab, wo ich dachte, ich bin bei Gott nicht eingeladen. Es waren Phasen in meinem Leben, wo ich gar nicht an Gott glaubte. Und ich war auf einmal zutiefst erschrocken, wie real Gott ist und wie er in meinem Leben hineingewirkt hat. Und ich selber hatte da in diesem Punkt keine Frage mehr gehabt. Für mich war die größte bekannte Sünde in meinem Leben, dass ich eine Zeit lang einfach nicht an Gott geglaubt habe. Und dann ist mir Gott begegnet. Und ich habe verstanden, dass er diese Beziehung hin zu mir möchte. Dass er sie zu jedem Menschen möchte, dass wir ihm wichtig sind. Gott gibt es und er sehnt sich. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Wohl wissend, dass wir hier auf der Erde immer noch fehlend bleiben und dass wir immer wieder fallen werden, aber er möchte uns immer wieder aufrichten und dass wir weitergehen. Sein Bedürfnis nach Nähe zu uns ist tatsächlich unendlich und deswegen lädt er uns ja auch zum Mahl ein. Heute feiern wir hier kein Abendmahl, aber eigentlich bist du zum Abendmahl hin eingeladen. Du bist bei ihm eingeladen. Aber eine Einladung kann man natürlich auch ausschlagen. Solche Gleichnisse finden wir auch in der Bibel, von diesem Hochzeitsmahl, wo die geladenen Gäste gar nicht kamen und sogar ihren Spott trieben. Also, was haben wir eigentlich von der Trinität? Ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel für Beziehung, die Sehnsucht, die Gott nach uns hat. Wir können in Beziehung zu ihm treten, weil er uns einlädt, weil die Trinität erst dann so richtig Sinn macht, wenn aus der Trinität eine Quadrinität wird und er sich eine heilsame Beziehung zu dir sich hin wünscht. Und wenn du das verstehst, dann bist du eingeladen und dann kannst du beten: Herr, komm in mein Leben, verändere mich zu deinem Bild, nimm weg, was mich von dir trennt und lass mich immer mehr der Mensch werden, den du schon längst in mir siehst. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Geist und unsere Gedanken immer wieder sprengst. Dass du so viel größer bist als das, was wir verstehen können. Und doch hast du dich ganz klein gemacht, bist Mensch geworden und hast die Beziehung von Anfang an zu uns gesucht. Ich danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass wir heute noch durch den Heiligen Geist dich erleben und erfahren können in unserem Leben, dass du uns führen und leiten möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du real bist und dass du heute noch zu uns sprichst und dass du dich nach uns sehnst, Herr. Amen. In den Abendmahlstexten, da gibt es zwei ganz erstaunliche Verse, wie ich finde. In Lukas 22, Vers 14, dort heißt es: Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder, also Jesus, und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Du bist eingeladen bei Jesus. Ja, ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen und wem es möglich ist, bitte ich, sich dazu hinzustellen. Es segne dich heute an diesem Tag der dreieine Gott, der Vater, der dich unendlich liebt, sein Sohn Jesus Christus, der alles für dich getan hat, und der Heilige Geist, der dich heute noch tröstet und lebendig macht. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei bei euch allen. Amen.